Hallo und herzlich willkommen zu Insert, der Filmpodcast. Heute haben wir einen Film im Schlepptau, bei dem wir weder über den Trailer noch über das Release gesprochen haben. Und dennoch widmen wir heute Shadow in the Cloud diese Review-Episode. Um euch kurz abzuholen, hier die inhaltlichen Eckdaten. Klaustrophobischer Chauvinismus, düstere Monster, Mystery-Spannung, buntes Geballer mit Achterbahn-Action und das alles im Zweiten Weltkriegsszenario. Ist es also tatsächlich höchste Zeit, darüber zu reden, oder hätten wir das Ding lieber im Giftschrank stehen lassen sollen? Wie immer gilt, bleibt dran, nicht verpassen! Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite zu einer neuen Folge Insert Nerd Science Recorded on Tape, der Filmpodcast, den wirklich jeder braucht.
Yes.
Der Vorredner hat es schon gesagt, die bunte Mischung ist heute in der Review. Es ist alles dabei. Wir haben Zweiten Weltkrieg, wir haben stereotype Rollen, wir haben Monster, wir haben Special Effects, wir haben Geballer, wir haben Flugzeug,
Theater, Kammerspiel.
Kämpfe, wahrscheinlich auch das. Aber der Vorredner hat auch gesagt, ist das jetzt eine gute Idee, sich an diesen Potpourri heranzuwagen oder schlägt er uns auf den Magen vielleicht? Aber wenn schon, ja, ich mich an den Apothekerschrank hinten links um die Ecke verschlossenen Giftschrank heranwage, dann kann ich das Ganze mir nur mit einer anderen Person vorstellen. Nämlich mit dir, Ronny.
Oh, Gott sei Dank ist mein Name Hallöchen. Gefallen. Ich dachte schon jetzt, Mensch, hier mit dem stumpfen Löffel in den Rücken und du ziehst irgendjemand anderes aus dem Hut. Aber danke, Alex, für deine Loyalität.
Bitte. Ich lasse dir immer den Vortritt, auch wenn es darum geht, die Flüssigkeiten zu probieren. Im Zweifel aus dem Giftschrank.
Ach so, okay. Puh, die Information, das war jetzt sehr wichtiger
Subtext. Ich bin immer noch bei dem Giftschrank. Ich weiß nicht, wo du schon wieder mit deinem Kopf steckst.
Zum Glück bin ich darauf nicht angesprungen, hä? Aber ja, wir haben heute sowieso alles dabei. Also warum halt nicht komplett freidrehen, Alex? Mensch.
Ja, warum nicht?
Ich bin tatsächlich gespannt. Könnte das ein Film sein, der generell auch ein schlechtes Licht auf uns wirft?
Definitiv, weil den Reviews nach wird es ein interessantes Gespräch, glaube ich, ganz generell. Also da, wo wir vielleicht, ich lehne mich mal aus dem Fenster, vom Internetkonsens versuchen abzuweichen.
Ich bin gespannt, weil wir haben uns ja tatsächlich nicht vorher, wie immer eigentlich, abgesprochen, was du davon im Detail hältst und was ich davon im Detail halte.
So, das nicht, aber es gab ja einen eindeutigen Indikator aus meiner Sicht, um jetzt mal hier ein bisschen aus unserem Privatleben zu gossipen. Du hast ihn vor mir gesehen und meintest, guck den unbedingt an. Ich hatte Vorabkritiken gelesen von den Reviewern, die quasi da ihn beim Festival gesehen haben. Das war ja schon 2020. Und die meinten alle, boah, nee. Ich will das Wort nicht bedienen, aber der Konsens war unterm Strich eigentlich Schmutz. Ja? Und dann kommt Ronny daher und meint so, guck dir das an. Und ich denke mir, oh, wenn das jetzt wieder so ein
so ein Get Duked ist.
Ah, und ich dann das irgendwie auch nicht gut finde, ja, dann gebe ich dir die Schuld für die verbaselten 90 Minuten. Was ja versöhnlich ist, war auch einer der Gründe, warum ich gesagt habe, komm, was
das
soll der Geist?
Das kann nicht viel schief gehen, oder?
86
so viel
Minuten,
Zeit,
da kann ich danach im Zweifel auch nochmal Qualität einschieben. Und dann kam von mir nur als Antwort, glaube ich, Review, ja, let's go.
Irgendwie sowas, ne?
Ja, also, hast du Bock?
Du hast irgendwie den Köder geschluckt auf irgendeine Art und Weise, aber du hast es schon richtig gesagt, kam 2020 auf den Festivals schon raus. Am 1. Januar 2021 dann Start in den USA als VOD, also Video on Demand, und wir mussten jetzt noch 4,5 Monate warten, hat sich jetzt, finde ich, relativ oder super unspektakulär ins VOD-Angebot auch in Deutschland geschlichen, seit dem 16. April, also seit letzter Woche Freitag, wenn mich jetzt gerade nicht alles täuscht. Und die Blu-ray dazu, die kommt jetzt Ende des Monats, in einer Woche circa am 30. April noch raus.
Ja, das haben wir jetzt als Anlass genommen, die Review einzuschieben, ne? So ein bisschen.
Ja, passt ja perfekt, ne? Also wenn ihr wollt, wenn ihr jetzt auch schon sagt, das hat mir schon gereicht, ich muss den sehen, dann zum Beispiel bei Amazon Prime, ich glaube 13,99 muss man da reinwerfen, um den quasi jetzt schon abgreifen zu können. Film von Roseanne Liang, auch da, glaube ich, läuten jetzt nicht überall Glocken.
Nee, ist ja auch eher ein unbeschriebenes Blatt.
Eher unbeschriebenes Blatt. Ich könnte aber vielleicht mit einer kurzen Inhaltsangabe noch versuchen, vielleicht den einen oder anderen abzuholen oder zu verschrecken. Je nachdem.
Aha. Hau raus.
Ich versuch's mal. Also.
Bin gespannt.
Shadow in the Cloud. Im Jahre 1943 wird der jungen Air Force-Pilotin Maud über Nacht eine heikle Mission anvertraut. Mit Hilfe eines Flugzeugbombers soll sie streng geheime Dokumente außer Landes bringen. Die männliche Besatzung ist nur wenig begeistert von dem weiblichen Passagier, vor allem da sich plötzlich mysteriöse Vorgänge an Bord ereignen. Nicht nur muss sich Maud mit dem Misstrauen und den verbalen Attacken der Crew auseinandersetzen, sondern auch feindliche Flugzeuge haben es auf den B-17-Bomber abgesehen. Und als wäre das nicht genug, sieht sich die junge Pilotin alsbald auch mit sehr animalischen Problemen konfrontiert. Punkt. Das ist eine kleine Synopsis, glaube ich, mit wenig Angriffsfläche erstmal an sich. Aber ich finde auch, mehr geht auch nicht. Mehr konnte ich da echt, glaube ich, nicht extrahieren.
Naja, wobei, du hast geschrieben, streng geheime Dokumente, das geht ja nie so wirklich hervor. Die hat da ein Köfferchen und du hast keine Ahnung, was drin ist. Ich habe auch schon überlegt, ob es einfach anfängt, golden zu glänzen, wenn sie den aufmacht, so wie bei Pulp Fiction. Ja.
Ich habe nur das geschrieben quasi, was man vielleicht höchstwahrscheinlich vermuten könnte am Anfang, wenn sie sagt, das ist geheim, das muss jetzt unbedingt in Sicherheit gebracht werden. So.
Ansonsten gute Synopsis, wie immer.
Dankeschön.
Ja,
so.
Ja.
Wo kommt das Ding her? Gedreht in Auckland, Neuseeland. Also auch ein bisschen, weiß ich nicht, ungewohnt. Ich meine, gut, wir hatten schon ein, zwei Taika Waititi-Sachen.
Ja, aber die sind ja am Kommen, ne? Und die Neuseeland-Streifen sind ja ein bisschen dafür auch bekannt, dass sie nischig sind, dass sie was anderes probieren, ein bisschen verrückter. Wir haben uns, glaube ich, auch so ein bisschen als Fan geoutet. Du vielleicht im Zweifel noch ein bisschen mehr sogar als ich.
Handvoll Wilder People?
Gut, ja. Da lässt sich ja eigentlich nicht drüber streiten, genau. Aber zumindest haben wir ein Auge drauf. Ich weiß nicht, ob das jetzt mittlerweile in der Popkultur angekommen ist, aber was so die neuseeländische Filmszene betrifft, würde ich sagen, haben wir ein Auge drauf. Wir wussten auch, da gibt's so einen Streifen, der soll Shadow in the Cloud heißen, da soll Chloe Grace Moretz mitspielen und das soll komplett in einem Flugzeug spielen, wo wir ja schon überlegt haben, oh, Kammerspiel, musst du sehr kreativ werden, wie willst du mit einer Location halt, ne, einen Spielfilm vollkriegen, und jetzt ist er da und wir können drüber sprechen.
Ich weiß gar nicht mehr, ich versuche mich gerade zu erinnern, denn ich wollte eigentlich vorhin sagen, weißt du noch, als wir über den Trailer gesprochen haben, und das haben wir gar nicht in einer Sendung gemacht.
Wir haben den Trailer nicht reingenommen. Nee.
Weil er, glaube ich, uns schon zu abgefahren war. Und dann ist er, glaube ich, dem Rotstift auch zeitlich zum Opfer gefallen.
Ja, da im Zweifel waren halt dickere Blockbuster halt dringlicher.
Ja, dringlicher.
Naja, wie es halt ist. Ja, aber wie du schon gesagt hast, Neuseeländer Filmszene im Kommen.
Das hast du gesagt.
Auch, naja, sind halt, wagen halt auch gerne mal so ein paar Experimente. Also da sind halt schräge Streifen, die da hervorkommen die letzten paar Jahre. Und den hier auch in 25 Tagen abgedreht. Wir hatten es gerade gesagt, viele Locations gibt's nicht wirklich. Nicht unrealistisch, sage ich mal.
Oder? Ja. Auf jeden Fall auch sportlich, würde ich sagen.
Immer, oder? Also aber ein Spielfilm unter 30 Tage ist immer recht sportlich, ne?
Aber glaube ich, für das, was man auch sieht, ist es, glaube ich, fair. Ja. Weil ich glaube, auch die zweite Hälfte dann im Film, ohne zu viel vorwegzunehmen, da ist schon viel, glaube ich, im Nachhinein passiert. Also das wurde dann eher so in Richtung Post-Pro ausgelagert.
Genau, die ist ja hier, glaube ich, geschehen durch Weather.
Auch
also
mit,
die Leute,
ja.
Auch mit, die Leute, die groß geworden sind, bekannt geworden sind durch den Herr der Ringe. Und maßgeblich daran beteiligt waren, so ein bisschen die VFX-Szene, ne, mitzuprägen in den letzten 20 Jahren.
Auf jeden Fall. Also gerade alles, dieser ganze Dunstkreis um Peter Jackson, was da entstanden ist, genau. Das ist schon nicht ohne. Und mittlerweile, glaube ich, einfach ein globaler Player auch, was das angeht. Vorhin schon angerissen.
Ja.
Aber selbst das hat, glaube ich, nicht unbedingt, glaube ich, alle überzeugen können. Wir fassen nochmal kurz in Zahlen zusammen. Die Ratings, die gekommen sind. Über Shadow in the Cloud. Zum Beispiel Rotten Tomatoes. Da liegt der Score der Kritiken bei 77%. Das ist richtig. Also
ja, ist
überdurchschnittlich
so
gut.
Bocksolide.
Bocksolide, genau. Danke, Alex.
Von den Kritikern.
Von den Kritikern. Und dagegen steht die Zahl derer, die dies gesehen haben, also das normale Fußvolk, möchte ich sagen. Ja. Und da schlurft der Score irgendwo bei 35% rum.
Das ist also schon eine Gurke.
Das ist schon eine Watsche, ne, eigentlich ja. So. Und dann willst du dich doch nochmal versichern bei IMDb und da steht eine 4,8.
Aber
bei 14.000 Votes.
Ja, 14.000 Votes, 4,8, aber auch da ist der Kritikeranteil, der ja an diese 4,8 mit einfließt, ein Metascore von 66.
Mhm.
Und auch das ist wieder bocksolide, aber gemischt mit den User-Scores landen wir trotzdem nur bei 4,8.
Halten wir schon mal fest, wir haben, glaube ich, keine Korrelation zwischen Kritikermeinung und eigentlicher Zuschauermeinung. Kann das sein?
Das kann sein. Und das der IMDb-Score, wenn du wirklich den Rotten-Score 77,35 nimmst und die Quersumme ziehst, kommst du, glaube ich, auch so etwa bei dem IMDb-Ding raus. Also ich finde ja solche Filme immer ganz spannend. Wir hatten das ja auch das ein oder andere Mal schon, gerade beim Rotten-Score, wenn Kritiker zum Beispiel was feiern, was die Zuschauer total abwatschen oder umgekehrt, was bei den Zuschauern total gut ankommt und bei die Kritiker halt total hassen. Mhm. Und heute haben wir wieder so einen Kandidat.
So, und wo stehen wir dann, Alex, ne? Werden wir, glaube ich, gleich noch auseinanderklamüsern. Lass uns noch kurz abschließend sagen, was das Ding gekostet hat und was es vielleicht bis jetzt eingespielt hat. Es war ein bisschen schwieriger zu finden. Man weiß es auch nicht 100% genau. Ja, man hält sich da, glaube ich, bedeckt. Aber man spricht in den neuseeländischen Medien von circa 10 Millionen US-Dollar. Umgerechnet quasi.
Ja, ist halt, glaube ich, auch tatsächlich schwierig, weil reine Dreharbeiten, könnte ich mir vorstellen, kommst du vielleicht sogar halbwegs günstig weg, gerade auch weil wenig Locations und ich glaube wirklich den Großteil musste oder ist in die Special Effects Abteilung gewandert.
Denke ich auch, ja. Würde ich mir auch fast vorstellen.
Und das gepaart halt mit neuseeländischer Filmförderung, die wahrscheinlich noch ein bisschen exzessiver ausfällt als vielleicht auch woanders. Weiß nicht, ob die sich da so wirklich 100% in die Karten gucken lassen, keine Ahnung.
Ansonsten, Einspielergebnis ist auch hier wieder schwierig. Ich meine, wir haben gesagt, 1. Ja. Januar, VOD Nordamerika, jetzt bei uns auch direkt ins VOD gespült. Mhm. Ich glaube, in den USA irgendwie so ein mickrige $156.000 Nummer.
Ja, aber ist natürlich auch schwierig, ne, als Indie-Streifen in der aktuellen Zeit an den Start zu gehen. Ja. Ganz generell, wo halt auch jeder große Hollywood-Streifen tagesgleich sozusagen zum Beispiel auf HBO Max landet und dir halt die Show stiehlt und halt eben auch im Streaming-Angebot direkt neben dir steht sozusagen und du damit in direkte Konkurrenz trittst, was du vielleicht früher sonst hättest nicht gemusst. Auf der anderen Seite muss man halt auch sagen, 10 Millionen, ich meine, da ist die Marge relativ flach, wo du sagst, vielleicht kommen wir da fixer hin als ein 300 Millionen Marvel-Film, ne?
Das sowieso im Vergleich auch nochmal. Wir hatten, glaube ich, auch schon den einen oder anderen Indie-Streifen. Ich glaube, Edge of 17, die waren, glaube ich, ein bisschen drüber, wenn ich mich recht erinnere, mit 13, irgendwas Richtung 15. Wir hatten aber natürlich, wie in unserer allerersten Folge,
ich würde sagen, lass uns nochmal über Upgrade sprechen, hatten wir lange nicht.
Da waren es 6 Millionen, ja, und das sah halt auch dicke aus.
Ja.
Deshalb finde ich 10 Millionen, ich finde es, klar, es gilt immer noch als Independent, immer noch als Low Budget, aber ich finde es, glaube ich, okay, gut.
Es ist schon am dickeren Ende. Kommt, wenn du dich so ein bisschen auskennst, auch mit einer gewissen Erwartungshaltung, gerade wenn du, wie du sagst, hat jemand Lee Whannell gesagt, weißt, wie es aussehen kann, wie man sich präsentiert, seine 5 Millionen oder seine 10 Millionen, ne, wie man sie rüberbringt. Und ich glaube, jetzt müssen wir dann auch langsam drüber sprechen, ob das gelungen ist oder nicht.
Genau. Denn sonst viel mehr Daten haben wir, glaube ich, dazu nicht mehr herausfinden können. Wir wissen jetzt auch nicht, wie viel zum Beispiel an Gage für Chloe Grace Moretz draufgegangen ist. Denn die haben wir bis jetzt, glaube ich, gar nicht erwähnt. Das ist ja quasi die Hauptdarstellerin. Oder was heißt quasi? Sie ist die Hauptdarstellerin,
sie ist die Hauptdarstellerin.
Hauptfigur. Ja. Und spielt hier eine junge Pilotin, die quasi zumindest von der Insel, auf der sie sich befindet, sprich Neuseeland, halt flüchten will. Und dann können wir jetzt mal versuchen, glaube ich, in die Analyse zu gehen.
Wir können es versuchen.
Wir können es versuchen, okay. Wie immer, ich glaube, oder ich hoffe, du hast dir auch, wie ich, jetzt ruht es ganz schön rum schon, ne? Ich bin so aufgeregt, habe ich ein paar Pro- und ein paar Kontrapunkte zusammengeschrieben.
Alles.
Und um alle schon mal draußen zu teasern, ihr könnt ja auch zum Beispiel in die Lesezeichen unten gucken, ne? Also in die Sprungmarken, wann wir denn zum Fazit kommen. Denn wir kommen zu einem Fazit und ganz zum Schluss gibt's dann natürlich wieder unsere Sternebewertung. Aber vorne angefangen, Alex. Hast du was auf deiner Pro-Liste stehen?
Selbstverständlich habe ich was auf meiner Pro-Liste stehen und lass uns doch dann vielleicht direkt nochmal das Thema der 10 Millionen aufgreifen. Wenn Special Effects da sind oder Kulissen da sind oder generell das insgesamte Handwerkszeug von der Ausleuchtung, vom Dreh selber, vom Fokus, Mission Impossible Fallout, ist das alles exquisit gemacht. Also rein handwerklich, technisch gibt's da echt wenig auszusetzen. Das Grading ist geil. Die, wenn Special Effects da sind, sehen die echt Bombe aus, muss ich gestehen. Die Sets, die, ja, das ist, ich finde, für diesen Indie-Streifen, natürlich sieht es nicht aus wie, again, ne, 300 Millionen ja. Marvel. Ganz ja. klar. Ganz klar, ja. da muss man von abrücken. Aber wenn du weißt, das ist ein Indie-Film, habe ich meine Erwartung direkt runtergeschraubt gehabt und war positiv angetan, muss ich sagen, wie sie auch bestimmte Sequenzen gelöst haben. Und das muss ich dann dem Drehbuch auch zugute halten, sie haben auch gefühlt nicht davor gescheut, ne, im Drehbuch große Action-Szene, wo ich dachte, machen die das jetzt wirklich? Bei einem Indie-Film? Und dann ist da eine relativ aufwendige Action-Sequenz drin einfach, die sich teuer verkauft hat einfach.
Mhm.
Und das liegt A daran, dass sie clever und gut gefilmt war und weil sie gute Special Effects hatte. Und deswegen würde ich sagen, ja, 10 Millionen, relativ viel Geld, aber man sieht's. Erster Pro-Punkt. Durchaus.
Das ist auch mein Punkt. Nicht speziell die Special Effects, aber die Inszenierung an sich und allen voran da sogar die Idee der Kammerspiel-Inszenierung. Ich meine, wir haben es oft genug gesagt und es ist tatsächlich so, ein Großteil der Handlung findet in dieser Geschützkugel statt, die unterhalb, die sich unterhalb von diesem Bomber, von diesem Flugzeugbomber befindet. Mhm. Ich habe extra nochmal nachgeguckt. Der Film netto läuft 74 Minuten und davon genau. sind wir 42 Minuten mit der Glowy ja. in dieser Geschützkugel.
Ja.
Also wirklich über 50% ist wirklich im kleinsten Raum gespielt. Das Witzige dabei ist noch, dass Chloe Grace Moretz an Klaustrophobie leidet, was den Dreh halt natürlich nicht erleichtert hat. Auch ein sehr, sehr witziger Randnotiz. Aber an sich, dieses Kammerspiel, immer großer Fan, viel Dunkelheit. Wie gesagt, sie kämpft ja. dann noch mit so einer Art animalischen Bösewicht. Dann hat durchweg so eine Spannung. Was passiert denn jetzt als nächstes? Sie hat da noch die Machos über sich, die sich da dauernd über sie lustig machen. Irgendwas krabbelt da an Bord herum. Und dann hast du noch feindliche Flugzeuge bis mitten über dem Meer. Schafft sie es nicht?
Aber nur noch mal zur Klarstellung, wenn ich sage, der verkauft sich teuer, ne? Dann rede ja. ich natürlich nicht nur von den Special Effects. Dann geht es halt wirklich auch um die Sets selber und du sprichst die Kugel an. Mhm. Das sah gut gemacht aus. Ja. Aber selbst in der Kugel, in diesen 42 Minuten der Kugel, da sind ja Set-Extensions, die fliegt ja nicht wirklich da in der Luft und sieht die den Rest vom Flugzeug oder die verfolgenden Flugzeuge oder das Monster der Woche, wie auch immer. ja? Das ist ja alles, das zählt ja alles mit rein. Also die Menge, glaube ich, an Shots, die irgendwie bearbeitet werden mussten im Nachhinein, das war, glaube ich, überraschend viel, obwohl wir ja von einem Kammerspiel reden.
Ja, das stimmt. Da gehe ich mit. Bisschen auf
Sorry,
die
Handlung wollte ich nicht aus dem Konzept.
Nee, alles gut. Ansonsten neben dieser Kugel, die eigentliche Handlung, die erzählt wird, also die eigentliche überschaubare Handlung, auch der Twist, wird relativ schnell aufgedeckt. Also es ist auch nicht so ein Film, der dann versucht halt krampfhaft bis zum Ende zu sagen, oh wow, mind blow, sondern es ist halt wirklich, man weiß relativ schnell Bescheid, um was es geht, worum sie es dreht und dann versucht der Film sich halt wirklich darauf zu basieren, oder darauf sich ja die Story einfach weiter zu erzählen. Und dennoch, wie du schon gesagt hast, mutiert das Ding letzten Endes zum übertretenden Actionfeuerwerk, überzogene Parkour-Stunts, wilde Flugzeugmanöver, ja. Explosionen und irgendwann splattert einen sogar noch ein bisschen Gore entgegen, wo ich dachte so, oh, jetzt wird sogar noch ein bisschen blutig. Aber das jetzt an der Stelle aber auch nicht zu viel. Und ja, es ist eine immer weiter ausufernde Eskalation. Und da waren aber auch Leute am Werk, die, glaube ich, ihr Werk verstehen. Ich meine, beim Schnitt, da hatten wir Tom Eagles, der zum Beispiel Hunt for the Wilder People gemacht hat, unter anderem. Ich glaube, der hat gewusst, wie er das Ding zusammenkriegt.
Ja, ich habe bei Tom Eagles, der hat ja in seiner Vita generell die ganzen neuseeländischen Streifen, ne?
Von Taika mit drin. Ja.
ja, also auch Jojo Rabbit zuletzt jetzt, What We Do in the Shadows, auch großartiger Film. Aber ich habe extra nochmal aufgeschrieben, der hat die Spartacus-Serie geschnitten.
Mm, stimmt, da warst du auch so ein kleiner Fan von, hm?
Da bin ich nicht nur ein kleiner Fan von, sondern ein Riesenfan, wie viele andere auch. Und was bei Spartacus halt hervorzuheben ist, deswegen habe ich das hier extra auf die Liste gepackt, ist ganz aufwendig in 4K mit super Slow Motion, so 300-Style gedreht und editiert und sehr actionreich inszeniert. Und ich glaube, dass jemanden mit so einer Erfahrung zu haben, der kann das hier schön ausspielen auch, weil gerade vom Serienset du ja wahrscheinlich auch mit kleinem Budget möglichst fett inszenieren musst, ne? Hilfreich, so jemanden dabei zu haben, glaube ich.
D'accord, ja. Und was für mich dann die ganze Sache noch mehr gepusht hat, von Anfang an eigentlich, mit Bild Nummer 1, was man sieht, ist der Soundtrack im Film. Das hat man im Trailer schon nicht verheimlicht, aber man hat extrem starke 80er-Jahres-Sounds.
Ja, also gleich eigentlich die Eröffnungssequenz,
boom,
wo sie an Bord geht.
In your face,
der Soundtrack gepaart mit dem Grading und der Art und Weise, wie plakativ eigentlich alles ausgeleuchtet ist, weißt du eigentlich, wenn du ein bisschen dich mit Film auskennst, genau wo der Hammer hängt und dass
schon,
du jetzt
oder?
Hier so ein Indie-Noir-Trash guckst, im besten Sinne. Ja. Ja, das Einzige, was noch fehlen würde, ist eigentlich, dass von
Nicolas
Cage in die Kamera gelaufen kommt.
Danke. Ja?
So, also das
mentale High-Five grad.
Ja, definitiv, weil wenn du dir die Kritiken anguckst, und wir haben ja gerade gesagt, die sind eher durchwachsen. Es wundert mich ein bisschen, weil ich finde, direkt in den ersten 2 Minuten, auch mit dem animierten Intro so ein bisschen, ist eigentlich gleich die Messlatte gesetzt oder gleich die Erwartungshaltung eindeutig gewesen für mich, was jetzt hier als nächstes kommt.
Ich war also, auch da so. Jetzt, das ist so ein klarer Trigger im Sinne von, okay, mach noch ein bisschen mehr Popcorn in meinen Eimer.
Ja, genau. So, ne, da kann ich mir noch mal, dann stelle ich mir doch noch das zweite Bier schon mal kalt irgendwie. Ja,
und war relativ klar.
Und das ist okay. Ja.
Wer hier am Werk war, das war, glaube ich, ist in Neuseeland relativ bekannter Komponist, Mahuya Bridgman Cooper. Das ist auch so ein bisschen wahrscheinlich so sein Visitenkartending. Also er ist so spezialisiert auf 80er-Jahre-Vibes, gleichzeitig aber auch so Klassik, spielt Violine. Hat den kompletten Score gemacht und hatte für mich voll das Gefühl, ja auch ein Stück weit so Sachen von Kavinsky zu hören, der ja auch voll in diesem 80er-Jahre-Genre drin ist.
Ja.
Treibend, pulsierend, unterstreicht diese übertreten Szenen absolut, nordet dich von Anfang an ein, fand ich richtig gut, hat mir richtig gut gefallen und ich war selbst überrascht, wie gut es halt eben in dieses Weltkriegsszenario passt, aber ich glaube nur, wenn du dich darauf einlässt, dass du halt einfach ein B-Movie guckst.
Genau.
Was
im
aber
besten
auch
Sinne,
nicht anders
genau.
vorgibt.
So, und dann weiß ich auch, die Handlung wird absurd, die Figuren sind mit Sicherheit Stereotyp und im Idealfall, wenn es halt auch noch gut gemacht ist, dann eskaliert es am Ende komplett und es ist halt einfach ein Check, Check, Check. Ja. Na klar ist es halt nervig, diese Stereotypen Macho-Spinner, die da, wenn eine Frau gerade in einem Zweite-Weltkrieg-Setting irgendwie an Bord von einem Bomber ist, ja, dass sie sich da auf einmal in ihrer Maskulinität irgendwie angegriffen fühlen. Ist das jetzt besonders geil zu gucken? Sind die Dialoge besonders wertvoll? Nicht wirklich, natürlich. Klar gibt's nochmal so ein bisschen ja, besseren Background zu den Figuren, macht zumindest unsere Protagonistin ein bisschen dreidimensionaler, was gut, also ein Pro ist natürlich, ne? Auf der anderen Seite lassen sie sich damit ganz schön viel Zeit. Also wo ich mir dachte, ich hab's jetzt verstanden. So.
Ja, das ist, glaube ich, das habe ich bei 1-2 Kritiken auch rausgelesen, dass sie das nicht geil fanden, wie die Crew jetzt darüber lästert, wie sie jetzt quasi so einen heißen Feger da vernaschen würden, der jetzt plötzlich
aber
an Bord ist.
Aber die Frage ist doch, beschweren sich die Kritiker darüber, dass man Frauen als Objekt betrachtet hat in der damaligen Zeit, was natürlich scheiße ist, aber realistisch, sogar eine halbwegs realistische Porträtierung vermutlich ist, leider.
Hätte ich auch fast
Und man das an
vermutet.
Hier anprangert, ganz klar aus meiner Sicht. Oder fühlen Sie, war es ein männlicher Kritiker, der es nicht so toll findet, wenn das gleiche Geschlecht, dem er angehört, hier nicht besonders gut wegkommt? Weil für mich war es auch cringy zu gucken, wo ich dachte, boah, das ist echt anstrengend als
solche
Mann
Affen.
Gerade. Solche scheiß Affen, ja, aber vermutlich war es halt genau so damals.
Das ist auch so der, oder einer der wenigen, oder einer der Punkte, die bei mir auf der Kontraliste stehen, dass das Drehbuch jetzt natürlich da halt nicht so viel hergibt. Ja, die Charaktere, die sind alle ziemlich platt, wie du gesagt hast. Die Chloe ist die Einzige, die mit ihrer Figur Maud hier ein bisschen mehr Zeichnung bekommt. Da werden auch so 1-2 Background-Stories noch eingefädelt, wo ich denke so, ja, gibt ein bisschen mehr Tiefe, ein bisschen aber auch unglaubwürdig, denn sie gibt ja schon quasi als Flüchtling vor ihren Eheproblemen. Gleichzeitig widerspricht das für mich aber so diesem Soldatinnenbild von ihr und sie entwickelt sich ja noch zur wahren Löwin, wo ich denke so, eher ihr Ehemann sollte Angst vor ihr haben und
das
nicht
ist
andersrum.
Aber instinktiv da an der Stelle.
Ja, das glaube ich auch. Deshalb, ja, ist ein bisschen Erbsenzählerei. Aber ansonsten, ja, Männer sind entweder alle Schweine oder feige Taugenichtse, vor allem gegen Ende.
Ja.
Und das
wobei
ist
man auch sagen muss, das ist aber, glaube ich, auch gewollt an der Stelle. Deswegen verstehe ich auch nicht, warum die Leute das kritisieren, weil du hast einen 80-Minuten-Film, Laufzeit 74 sogar, hast du gerade gesagt. Also extrem wenig Zeit. Ja, die Handlung ist überschaubar, aber aber es wurde sich auf das Nötigste konzentriert. Und der Vorteil, wenn du mit solchen Stereotypen arbeitest, ist, dass mir eigentlich 3 Sätze von der Crew gereicht haben, damit ich direkt alle abstempeln konnte und dann eigentlich sage, okay, Skript, next, habe ich verstanden? Erzählt mir das Nächste, erzählt mir was Neues. Und sie konzentrieren sich halt auch wirklich auf Mord als Protagonistin.
Das stimmt.
Und von daher funktioniert es für mich eigentlich.
Und Mini-Spoiler, es gibt einen großen Karma-Faktor im Film. Von daher kann man so, glaube ich, dem Ende entgegen so ein bisschen auch seinen Frieden schließen mit dem Ensemble, was da quasi im Film zu sehen ist.
Naja, gut, definitiv. Ne? Mit dem Monster der Woche, ja, wird's halt immer, also ist überschaubar, wer am Ende übrig bleibt letzten Endes, ne? Also jeder kriegt da auch sein Fett weg, gerade die Leute, die Figuren, die absichtlich unsympathisch, sage ich mal, reingeschrieben werden. Ja. Und übrigens zum Thema, ich glaube, dass Männer hier bewusst als Chauvi-Schweine porträtiert werden. Ich will nicht zu sehr ins Spoiler-Territorium gehen, aber es gibt am Ende für mich nochmal wirklich eine Szene, die porträtiert letzten Endes so, dass eine der urigsten Dinge, die zwischen Mann und Frau sozusagen halt irgendwie vorkommen können, ne, in der stereotypen Welt, in der klassischen Rollenverteilung. Und diese Sequenz wird nicht ausgespielt, ne, wo du sagst, okay, jetzt hier, ich habe klassischen Mann, ich habe klassische Frau und jetzt passiert das, alles klar. Und diese Szene wird unterbrochen und Chloe Grace Moretz geht voll Terminator-Style, nimmt das einfach selbst in die Hand, diese Sequenz. Ja. Und das war halt nochmal so ein schönes Schaubild von wegen, selbst ist die Frau.
Ja.
Ja, und ja, Klaus ist plakativ, aber es hat hier reingepasst und es hat dann, und deswegen stellt sich für mich auch keine Fragen, wie irgendwie der Rest vom Drehbuch gemeint sein könnte. Hier ist klar eine Message da, die gepusht wird, im besten Sinne.
Ich glaube auch speziell die Szene oder halt gegen Ende, alles andere wäre ja ihrer Charakterentwicklung auch entgegengelaufen. Also das war da, glaube ich, ja, an der Stelle auch nötig. Aber ja, damit muss man sich zurechtfinden. Aber nochmal, also man wird eigentlich von vornherein eingenordert und auch die Etablierung dieser Crew ist einfach so, dass man einfach eigentlich keine andere Wahl hat, als diesen Film an sich so nicht wahrzunehmen, ernst zu nehmen und das einfach so zu nehmen, wie es kommt. Aber man muss auch sagen, ich glaube, ein Mann hätte das, glaube ich, so nicht schreiben dürfen und inszenieren dürfen, oder?
Sicherlich nicht. Aber
also nicht vielleicht mehr im Jahr 2020 beziehungsweise 2021.
Das stimmt. Aber hier geht es ja um starke Frauen. Wir haben eine starke Frau, die Regie führt. Und von daher passt das für mich. Und merkst du aber gerade, dass wir eigentlich, ich glaube, wir haben beide uns so ein bisschen die Kritiken angeguckt und wir gerade so ein bisschen gefühlt ein Plädoyer halten, dass wir das alles nicht so richtig nachvollziehen können.
Schon ein wenig, ja. Aber es passiert alles so ein bisschen auch auf meinen eigenen Stichpunkten, die ich eigentlich versucht habe, unabhängig von diesen anderen Kritiken
zu formulieren. Definitiv, aber ich habe mich natürlich mal eingelesen, ne, weil du hast tatsächlich nicht so richtig das große Spektrum, wenn du dir die Kritiken anguckst. Du hast wirklich Leute, die halt konsequent irgendwie 1 von 10, 2 von 10 oder halt eher dann so Richtung 6, 7 von 10. Klar, kannst du jetzt hier, ist kein Film, wo du 10 von 10 gibst, ne? Aber ja, ich finde es aber trotzdem interessant, das Drehbuch, wir hatten es ja schon angedeutet, ist so ein bisschen Hiss or Mit, ne? Hat finde ich, gute Momente.
Von der Masse an Sachen, die drin sind, oder was meinst du?
Von der Masse an Sachen, die drin sind, von den Figuren, wie die Figuren dargestellt, gezeichnet werden. Und das Interessante ist ja aber, dass für mich interessant, Max Landis ist der Drehbuchautor gewesen, neben der Regisseurin.
Der ursprüngliche.
Genau. Und der hat halt Chronicle geschrieben, den ich einigermaßen abfeiere tatsächlich. Bei dir
ein oder andere Mal erwähnt.
Gut, ja, bei dir American Ultra habe ich extra aufgeschrieben, weil da ist bei dir fruchtbarer Boden, glaube ich, an der Stelle.
Auf jeden Fall, ja.
Hat dann auch, ja, dann aber Bright mit Will Smith.
Ja, das war schon.
Und jetzt aber, und deswegen habe ich es nochmal erwähnt auch, in American Werewolf in London wird schon ewig drüber gesprochen, dass da ein Remake kommen soll. Er ist für das Drehbuch wohl verantwortlich, Release-Datum gibt's nicht wirklich. Ist das jetzt hier ein guter Eintrag in den Lebenslauf oder ihn weiter qualifiziert dafür? Weil es eine ähnliche Baustelle aus meiner Sicht, oder?
Ich weiß es nicht. Ich habe nur mitgekriegt, er hat ja dann auch Anschuldigungen abbekommen, dass er da irgendwie Frauen gegenüber etc. pp. Auch nicht so wirklich eine weiße Weste hat. Und dass Roseanne Liang das Drehbuch zu großem Anteil oder fast vollständig umgeschrieben hat, neu geschrieben hat.
Ja, also die ursprüngliche Idee von ihm, ne? Und Roseanne hat dann quasi, genau, und da, ja.
Und sie hat selbst in dem Interview gesagt, ja, es gibt Leute, die hassen das Ding oder kommen damit nicht klar und es wirkt irgendwie zerstückelt und zu viel drin. Aber sie meinte, das würde ich natürlich dann auch behaupten, es ist von ihrer Seite so gewollt. Das ist so ihr Ding. das halt so gemacht zu haben, wie sie es jetzt auch hier bei Shadow in the Cloud gemacht hat.
Also ja, kann man, also muss sie natürlich so verkaufen. Aus meiner Sicht kann man schon, glaube ich, ein bisschen merken, dass man sich so ein bisschen bedient hat aus den Sachen, die da waren, die Sachen rausgeschmissen hat, die vielleicht nicht gepasst haben. Ist jetzt schwierig für uns darüber zu spekulieren, ja, weil wir das Originalskript natürlich niemals zu Gesicht bekommen werden. Nichtsdestotrotz funktioniert für mich dieses Stückwerk ja zu großen Teilen relativ gut.
Das Einzige, was ich zum Drehbuch noch dazu zu sagen hätte, wäre, ich finde es ein bisschen schade. Wir haben schon gesagt, Charaktere blatt, die Story überschaubar, die Charakterentwicklung, ja, muss man mitgehen. Aber was ich tatsächlich schade finde, ist die Idee um den Charakter von der Maud, also von Chloes Charakter herum. Nämlich, ich glaube, der Film will schon zeigen, dass es da eine sehr wichtige Rolle von Frauen im Zweiten Weltkrieg, vor allem von Pilotinnen gab. Vor allem im Abspann wird das ja nochmal aufgegriffen.
Ist ja genau, ist auch belegt, genau.
Mit Archivmaterial. Und das wird aber durch diesen explosiven B-Movie-Stil komplett verwaschen. Und hätte man das einfach noch ein bisschen mehr drin gehabt, also wirklich diese Tragweite dieser Frauen und Pilotinnen, das hätte ich vielleicht einen Tick mehr gerne noch herausgearbeitet gehabt.
Ja, weil der
ein bisschen mehr Substanz hätte es vielleicht gebracht.
Ja, weil das Skript halt nach diesen 40 Minuten in der Kugel so ein bisschen den Fokus wechselt.
Mhm.
Und
komplett
andere Komponente des Frauenbildes halt auch in den Fokus stellt.
Mhm.
Und
ja,
da dann dieses, was du gesagt hast, die hatten eine wichtige Rolle, auch im Zweiten Weltkrieg, durchaus nicht so bekannt, komplett in den Hintergrund gerückt wird. Oder also nicht nur in den Hintergrund, sondern verschwindet eigentlich. Bis dann im Abspann es wieder aufgegriffen wird, um es nochmal zu reiterieren, sozusagen, dass man das mal am Anfang ja erwähnt hatte.
Ja, das stimmt.
Ja, also klar sind da Schwächen drin, ne? In dem Drehbuch. Ich war aber tatsächlich überrascht, wie sie die Story, wenn du wirklich mal komplett gespoilert jemanden die Handlung zusammen erzählst, ja, was wir jetzt hier nicht tun werden, aber wenn du das machst, dann überdenkst du dir, was zum Geier erzähle ich hier gerade, was in diesem Film abgeht, ne? Und für mich kam das aber alles, ich sag mal, mehr oder minder organisch zusammen. Und na klar, unter Verwendung von Stereotypen, unter Verwendung von Klischees, die man schon aus vielen anderen Filmen gefunden hat, aber mit diesem Wissen, was wir hier gucken, ne? Und du hast ja gesagt, du wirst ja direkt am Anfang genordet und wenn du damit klarkommst, dann war das für mich gar nicht so ein schlimmes Stückwerk. Also ich konnte quasi folgen, wie man von, ich sag mal, Puzzlestück 1 zu 2 zum 3. zum 4. kommt. Weil die Kritiker ja gesagt haben, zu viel vorgenommen, ne? So ein bisschen.
Naja, zu viel zusammengemischt und man weiß nicht, wohin der Film geht und was er dann für eine Rolle rückwärts und dann wieder für einen anderen Fokus erhält.
Genau, aber das habe ich nicht so empfunden. Manchmal
habe ich gar nicht so wahrgenommen, ja.
Also der hat mich an die Hand genommen und hat mich da erfolgreich vom Anfang bis zum Ende des Films gebracht, ohne dass ich irgendwie von der Spur abgewichen bin, was halt bei anderen Skripten teilweise stärker oder schlimmer passiert. Und ich war selber ein bisschen überrascht davon, muss ich gestehen.
Ja, stimmt. Ich habe jetzt noch einen Minipunkt. Und zwar geht es nochmal deinem ersten Punkt entgegen, und zwar die Special Effects. Aber jetzt wirklich absolute Rosinenpickerei. Ich will es bloß noch hier schnell von der Liste kriegen. Tatsächlich fand ich schon...
bestimmt eine Verfolgungsjagd am Ende.
Es gab tatsächlich
so ein paar...
Paar Special Effects, wo ich dachte, so an eins verstellen. Ah, man sieht tatsächlich das Budget. Aber wie gesagt, absolute Rosinenpickerei, wenn da jetzt mal an einer Stelle das Keying nicht so 100% auf, wie du gesagt hast, Marvel-Niveau ist, oder man irgend so ein digitales Ding halt dann schon als digitales Ding erkennt. Aber ja, sonst wirklich bocksolide, wenn man sich darauf einlässt vor allem. Und hier nur noch eine kleine Randnotiz. Ich fand vor allem, wie gesagt, die 40 Minuten in der Kugel. Der Film spielt echt seine Stärken im Dunkeln vor allem aus. Das fand ich richtig schön gemacht. Wie gesagt, dieses Monster-Mystery-Dingens in der dunklen Kugel ohne Licht etc. Das hat mir mit am besten gefallen. Aber ja, er arbeitet halt auf diese Achterbahn-Eskalation hinaus. Und das hat für mich dann auch Sinn ergeben, weil das ist einfach das Next Level und nimmt dich dann halt, reißt dich komplett mit.
Genau, fand ich auch, weil Inszenierung auch gut gemacht ist. Bei der Action, weil nicht jeder kann gute Action inszenieren. Ich ziehe immer gerne als Beispiel Bad Boys 3 ran, weil das war echt unter aller Kanone. Und hier zeigt halt wieder auch ein Indie-Film, dass es halt sehr wohl gut zu lösen ist, sag ich mal, auch bei kleinem Budget. Weil wie du gesagt hast, da sind Sequenzen drin, wo ich mir dachte, das ist mutig, wenn du weißt, du willst einen Indie-Film machen, so im Skript reinzuschreiben. Keine Ahnung, ob es jetzt ursprünglich drin war oder ergänzt wurde, aber ambitioniert ist, glaube ich, das richtige Wort an der Stelle.
Oh, das ist ein schönes Wort. Das finde ich auch gut, ja. Hast du das Ganze jetzt vielleicht nochmal zusammengeschnürt in ein Fazit parat? In einem Fazit parat.
Oh je.
Dann können wir so ein Lesezeichen setzen, wie ich am Anfang schon angeteasert habe. Ja. Und dann können wir jetzt vielleicht nochmal kurz zusammenfassen, was du jetzt letzten Endes davon hältst und was ich davon letzten Endes halte.
Also ich glaube, es kam ja erstmal schon raus, das nehme ich schon mal generell vorweg, bevor ich hier eine konkrete Wertung abgebe, dass mir der Film unterm Strich überraschend gut gefallen hat. Weil ich habe echt nicht damit gerechnet, weder nach dem Trailer noch nach den Kritiken, noch nachdem Ronny gesagt hat, guck ihn dir doch vielleicht mal an. Vielleicht hat das geholfen, meine Erwartungen waren niedrig, aber nichtsdestotrotz muss ich sagen, ist ein Indie-Streifen, Kammerspielanleihen mag ich sowieso,
yep.
Der aber hier unterfüttert wird mit anderen Sachen, die wie zum Beispiel einer trashy Musik, mit einem trashy Monster, mit einer unterm Strich trashy Handlung, mit trashy Stereotypen-Figuren, in ein trashy Skript, dass dich irgendwie von einem Setpiece oder Actionsequenz zur nächsten bringt, der am Anfang ein bisschen Exposition macht, die erste Hälfte des Films, und dann die zweite Hälfte oder zumindest mal das letzte Drittel komplett frei zu drehen. Und das aber hier trotzdem irgendwie alles so gut zusammenkommt, dass ich mich halt wirklich bestens unterhalten gefühlt habe. Und ja, gerade in Kombination mit den 80 Minuten ist absoluter netter Achterbahnritt ist, der relativ schnell vorbei ist und sich deswegen einfach super gut weggucken lässt. Und nochmal, ich glaube, wenig Erwartungen sind gut, aber der Film arbeitet gut oder bringt die Erwartungshaltung gut zusammen, mit der man reingehen sollte. Gleich am Anfang ist das, glaube ich, relativ eindeutig. Und von daher finde ich, wenn man mal, ich habe es gerade, einen guten B-Movie von einer starken Frau mit einer starken Frau gucken möchte, ja, gut bedient hier an der Stelle. Definitiv. Holt euch ein Sixpack und dann geht's los.
Ich schmeiß schnell meinen Satz oder meine zusammenfassenden Sätze noch hinterher und ich sag auch kurz oben, also Shadow in the Cloud ist, was die Handlung, das Drehbuch betrifft, wir haben es glaube ich jetzt mehrmals gesagt, eine sehr überschaubare und teilweise sogar recht hohle Nummer, muss man sagen, aber man merkt, ja, dass das Projekt um Regisseurin Roseanne Liang eben auch als solches konzipiert ist. Mhm. Und damit meine ich B-Movie-Kammerspiel, welches sich im dritten Akt zur absolut übertreten Action-Eskalation entfaltet. Also eigentlich komplett deine Meinung. Und wer ohne tiefgängige Premium-Ambitionen herangeht und sich dafür ein buntes, einfach gestricktes, aber ich glaube schon mit Herz und Spaß produziertes Popcorn-Event also darauf einstellt, der kann eigentlich nicht viel falsch machen. Das sieht man teilweise auch bei IMDb. Da gibt es so ein paar hinter den Kulissen Fotos vom Set, wo sie, glaube ich, echt Spaß haben und alle am Lachen sind. Ich glaube, die hatten da eine gute Zeit. Und ich finde, das projiziert sich für mich komplett auf das Gesamtwerk, was wir jetzt hier haben. Und wie du gesagt hast, 80 Minuten, dann macht nichts falsch. Für mich auch sehr, sehr gute Unterhaltung. Ich gucke mir den gerne auch noch ein weiteres Mal an. Und
d'accord.
Damit können wir zu den Sternen kommen. Was ist deine Bewertung, Alex?
Oh, möchtest du mich jetzt vorschieben? Ich hatte ja gehofft, du steigst ein, damit ich dann danach entscheiden kann, wie ich jetzt hier die Gesamtwertung beeinflusse, positiv oder negativ.
Komm, ich stich hier mal hervor.
Ich soll ja vorstechen.
Ja, komm.
Das Bauchgefühl würde ich gerne 3,5 Sterne geben. Das kann ich aber nicht, weil das machen wir ja dann, wenn in Summe, ne?
Ich muss ja. Du kannst ja auch einen halben Stern geben. Also ich hätte mich da jetzt auch drauf eingeschossen.
Ja, also 3 ist mir zu wenig, 4 wäre eigentlich zu viel, aber so ein bisschen, ich habe mich ja hier vorbereitet für die Episode ja nochmal in die Kritiken gelesen. Ich kann die so wenig nachvollziehen. Ich fühlte mich so gut unterhalten, dass ich jetzt hier einfach mal 4 von 5 gebe, weil einfach, um es mal anders rauszuhauen, ich fand, das ist ein spaßiger Film, nicht 4 Sterne wert, vermutlich. Ich sage auch trotzdem 4 Sterne jetzt hier an der Stelle. Demonstrativ gegen die schlechten Kritiken, die ich vorhin noch hier vorbereitet gelesen habe.
Dann kann ich mir, glaube ich, mit meiner Bewertung keinen tollen Heist-Move hier mehr leisten, denn ich wäre mit 4,5 Sternen ins Rennen gegangen, muss ich sagen, einfach um genug Spielraum zu haben, um vielleicht deine Bewertung noch ein bisschen hochzuziehen, aber mit 4 und 4,5 kommen wir nicht weit und 5 kann ich glaube ich auch nicht geben, weil das wäre wirklich auf meisterlichen, ja, Meisterwerksniveau, deshalb sage ich auch 4 Sterne von mir und dann sind wir glatt halt beide auf dem gleichen Level und haben quasi 4 Sterne auch in der Gesamtwertung stehen. Go for it.
Das macht Sinn. Ja.
Das heißt, Shadow in the Cloud bei uns eigentlich ein voller Erfolg, wenn man halt weiß, dass es ein B-Movie ist. Seit dem, was haben wir am Anfang gesagt? Seit dem 16., also letzter Woche, im VOD-Angebot erhältlich, zum Beispiel bei Amazon Prime für 13,99 war mein letzter Stand. Und ab dem 30. April dann auch auf Blu-ray käuflich zu erwerben. Da gibt's auch eine hübsche Special Edition. Kursiert Fibre auch schon.
Player, wenn sie haben, ich weiß gar nicht, ob es verfügbar ist. Ich hätte ja gern die UHD tatsächlich. Da sieht man übrigens die schlechten Special Effects noch viel, viel schlimmer.
Ich sag ja, Rosinenpickerei. Wir haben auf Instagram die Woche schon mal gefragt, ob ihr den da draußen, wenn ihr uns gerade zugehört habt, schon gesehen habt. Da gab es noch ein bisschen Verhaltensfeedback, glaube ich, weil er einfach jetzt noch relativ frisch ist. Das heißt aber nicht, dass ihr uns nach wie vor Feedback geben könnt. Zum Beispiel, wie eben schon angedeutet, auf den sozialen Medien. Instagram, Twitter und oder Facebook. Ihr findet uns unter unserem Namen, den Alex hier so schön präsentieren kann.
NSRT Podcast.
Wunderbar, jedes Mal. Da bricht mir sogar schon eine Stimme ein. Benutzt doch gerne den gleichen Hashtag, der da lautet.
NSRT Podcast.
Oh. ASMR, wir müssen noch mal so eine ASMR-Folge machen, glaube ich. Und dann so richtig
müssen wir nicht, glaube ich. Nee, ich muss ja keine Synthetik-Ohren reden.
Gut, dann machen wir das nicht. Trotzdem, ihr seid gerne herzlich eingeladen, Feedback geben und wie immer gerne die Einladung, eine iTunes-Bewertung zu schreiben. Ich habe jetzt gar nicht geguckt.
Gibt es nicht auf. Der Mann hat eine Mission. Die wird verfolgt mit einem Fokus.
Koste es, was es wolle.
Ja, da wird der T-1000, wird da blass vor Neid, sag ich dir.
Genau. Ich morph euch da überall durch und zwinge euch dann irgendwann quasi die Sachen zu schreiben. Ich habe heute gar nicht geguckt, ob es schon eine neue gab. Schon wieder eine neue. Hast du dann gerade meine Betonung?
Heute noch gar nicht geguckt, weil sie im Tagesrhythmus reinfliegen gerade. Ja, ja.
Sei es drum. Schreibt uns gerne, egal auf welche Art und Weise.
Immer.
Wir sind durch. Shadow in the Cloud. Guckt es euch mal an.
Auf jeden Fall. Ansonsten, wenn wir diese Woche eine Review hatten, bedeutet das, nächste Woche gibt es wieder ein Update.
Das macht Sinn. Klingt gut.
Ja, das macht total Sinn. Und ich freue mich da schon drauf, muss ich gestehen. Wir haben noch eine Woche hin, aber es sind schon Trailer verfügbar, dass ich sage,
Ja, Instagram. Mm. Ne? Wir sind da ja immer am Puls der Zeit.
Auf jeden Fall, da bekommt ihr schon mal das Vorab.
Schließt schon mal Wetten ab, wo Alex hier besonders feucht wird, wollte ich fast schon sagen, aber ja.
Okay, ja, von mir aus auch das. Gut, ist kein Problem.
Wir sind wieder bei den Flüssigkeiten. Es wird auf jeden Fall gestartet, Sendung geschlossen damit.
Richtig, Full Circle, nächste Woche Update. Von daher, danke dir, Ronny. Hat super viel Spaß gemacht. Ergebnis wie erwartet, gefühlt. Und von daher auch danke fürs Zuhören. Wir sind raus. Bleibt gesund. Bis nächste Woche.
Bis dahin. Ciao, ciao. This conversation can serve no purpose anymore.